Die deutschen Bands heute, das sind die größten Werbeträger für die Regierenden. Die ganze Zeit, fuck AfD, fuck das und fuck das und fuck und alles ist Nazi.
Was sagt ihr zu Freiwild?
Ja, scheiße, kommt sicher nicht bei uns aufs Konzert. Wenn die kommen, die Fans, dann lassen wir nicht rein. Und so ist eine Dynamik daraus entstanden. Fans, die in Connewitz fast totgeprügelt wurden. Buttersäureanschläge, Leute, die der Schule verwiesen wurden. Wir haben Leute, die den Job verloren haben, weil sie sich geweigert haben, den Freiwild-Aufkleber von der Heckscheibe zu nehmen. Wir hatten mit Exit beispielsweise schon mal Kontakt. Die haben gesagt, einen Scheiß machen wir für euch. Ihr seid für uns nicht mal ausgestiegen im Endeffekt. Die Erwartungshaltung von Ausstiegsprogrammen ist, du bist jetzt hier und ich erwarte dich da. Vom Rechtsextremen nicht zurück in die Mitte. Du musst dich ganz nach links bewegen. Und ich habe mich nie ganz nach links bewegt. Wir hatten alles ausgemacht bis ins letzte Detail. Ihr seid auf der Hauptbühne Co-Headliner von Rammstein. Und dann kam genau das, was wir niemals gedacht hätten.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Gespräch hier auf Apollo News. Bei uns heute zu Gast ist Philipp Burger. Er ist der Frontsänger von Freiwild. Und da werden Sie jetzt wahrscheinlich erstmal schlucken und sagen, die sind ja rechtsextrem. Und das Gleiche, muss ich gestehen, hatte ich auch so im Hinterkopf abgespeichert, ohne mich jemals wirklich damit beschäftigt zu haben. Wenn man sich das aber anschaut, ist das eine wahnsinnig spannende Geschichte. Denn Freiwild ist erstmal eine der erfolgreichsten deutschen Bands. 7 Nummer 1 Alben in Deutschland, Gold und Platin, über 1,3 Millionen verkaufte Tonträger. Und die Vorwürfe des Rechtsextremismus, die sind sehr diffus und liegen lange zurück. Und deswegen dachten wir uns, aus unserer journalistischen Neugier heraus, laden wir Philipp Burger heute einfach mal ein und sprechen mit ihm über sein Leben, seine Band, über den Umgang in der Musikbranche, in den Medien mit ihm, weil ich glaube, darin lässt sich einfach sehr viel erkennen, was in diesem Land vor sich geht. Insofern herzlich willkommen bei uns.
Ja, danke schön. Schön hier zu sein.
Ja, erzählen Sie doch vielleicht erstmal, das müssen wir ja gleich am Anfang einmal abhandeln, wenn man, woher kommt dieser Vorwurf rechtsextrem? Warum soll Freiwild rechtsextrem sein?
Ich glaube, das liegt an mehreren Gründen. Es liegt an meiner Jugend, wo ich einen Ausflug hatte in die rechte Skinhead-Szene zwischen 15 und 18 circa.
Und das war als Minderjährig?
Ja, ich war dann natürlich mit 18, wird jeder volljährig. Also bei uns in Italien bist du mit 18 volljährig. Ich habe das offen gemacht, weil ich dachte, wenn ich eine neue Band gründe, ich wollte eigentlich keine Band mehr gründen, weil ich für mich gab's einen Cut mit diesem Alter, wo ich gesagt habe, ich steige aus, ich lasse das alles hinter mir, hat ein paar Monate da auch Musik gemacht und wollte eigentlich nicht mehr auf die Bühne. Und dann hat mich da jetzige bis heute auch das zur Info, wir haben damals 2001 die neue Band Freiwild gegründet mit 4 Leuten und keiner von den anderen hat diese Vergangenheit ganz vorne weg, sondern ganz im Gegenteil, die wollten natürlich auch von mir ganz klar wissen, dass ich da raus bin und haben mir dann die Chance gegeben, im Endeffekt zu sagen, hey, wir machen gemeinsam diese Band. Warum das wichtig ist, zu sagen, dass ich darauf Wert gelegt habe, das öffentlich zu machen, weil ich der Meinung bin, wenn man mit Menschen eine Reise beginnt, dann müssen die wissen und auch das ganze Umfeld und auch die Leute, die dann im besten Fall auch zu Konzerten kommen, ist am Anfang nicht so, aber danach irgendwann vielleicht können ja Leute auch mal sich aufs Konzert verirren, dann müssen die Leichen im Keller absolut beseitigt sein und es soll keine geben. Und ich habe damals gedacht, ich erzähle, wie es war, was ich war, zeig auch Fotos, habe da nichts verheimlicht und dann ist die Band gestartet. Und mit wachsendem Erfolg ist dieses Thema immer größer geworden. Wir haben auch ganz bestimmt irgendwann eine Größe erreicht, wo es die anderen Künstler vor allen Dingen sehr, sehr oft als Karte gezogen haben, uns teilweise auch bei Veranstaltern anzuschwärzen, weil sie den Slot gerne für sich gehabt hätten. Und ich war eigentlich, muss ich sagen, bin ich nie weggekommen, mich zu rechtfertigen. Bis heute nicht. Ich klag da jetzt gar nicht drüber, sondern es ist ein Thema, was an uns haftet. Und ich glaube, dieses Thema bleibt auch an uns haften. Schön finde ich, dass durch mein Buch und durch Interviews und Gespräche, wie wir es gerade führen, mehr und mehr Menschen erkennen, dass wir nicht das sind, was man im Netz überwiegend findet. Und was man über Freiwild findet, ist fast durch die Bank genau dieses Thema. Ist das nicht diese rechtsextreme Band aus Südtirol? Das ist im Grunde im Schnelldurchlauf so zu erklären.
Okay, aber lassen Sie uns das mal auseinandernehmen. Sie waren wirklich in der Skinhead-Szene, das heißt, Sie, kann man sagen, Sie waren Nazi.
Ich würde behaupten, ich würde jemanden, der so rumrennt wie ich mit der Musik, die er gehört hat, würde ich sagen, man kann den als rechtsextrem Skinhead nennen. Nazi ist ein Wort, muss man ein bisschen aufpassen. Yeah. Meiner Meinung nach wird zu schnell gesagt. Aber ich würde sagen, wir waren Nazi-Skinhead-Geschichte, ja.
Mhm. Und dann haben Sie sich mit 18 davon abgewandt. Warum eigentlich? Wie ist das gekommen?
Also ich war zwischen 18 und 19 circa, war das ganz genau. Ich hatte mehrere gute Gründe entdeckt, auf meine Vergangenheit einen Deckel drauf zu machen und mich zurück in die Mitte der Welt oder des Lebens oder Einstellung zu begeben. Und diese nennt sich zum allerersten Mal über beide Ohren verliebt zu sein. Kannte ich vorher nur, wenn dann vielleicht mal einen Abend lang. Und hier war es was Ernsteres. Ich habe dann parallel dazu meinen Zivildienst im Krankenhaus begonnen und habe über ganz tolle Gespräche mit, ich darf als Zivi kann man nicht sagen Kollegen, weil du bist halt wirklich echt ganz, ganz unten, aber ich habe teilweise mit Ärzten geredet über Stunden, die ich abgefragt habe für die Staatsprüfung oder sonst was, war ja nichts so viel zu tun manchmal, hatte Leute getroffen, die ich gesund mehr oder weniger hab kommen sehen, also vom Aussehen her, und wo ich bis zum Schluss, bis zum bitteren Ende an deren Bett saß teilweise. Auch da haben wir viel geredet über solche Sachen. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, diese Welt, die ich da gerade lebe, ist nicht mehr die richtige für mich. Und habe erkannt, es gibt Wichtigeres im Leben und vor allen Dingen Leute, die mir gerade zeigen, worum es im Leben wirklich gehen sollte. Das war so der zweite Grund, dass ich dann irgendwann gesagt habe, das alles geht nicht mehr einher mit dem, wie ich mir meine Zukunft vorstelle. Und der dritte Punkt ist der gewesen, dass ich auch in dieser Szene gemerkt habe, dass so langsam nicht nur ich, sondern auch ein paar Freunde einfach diese Radikalität der ganz Jungen, die nachgerückt sind, einfach überhaupt nicht mehr geteilt haben, beziehungsweise einfach das affig fanden und gesagt haben, ey, die müssen echt, ist ein bisschen heavy alles so. Gehen wir lieber woanders hin, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Also das sind viele Gründe gewesen, wo mir ein Lichtlein aufgegangen ist und habe ich meine Zeit gebraucht dafür. Und als ich dann raus war, die erste Zeit war auch nicht leicht, sage ich mal, aber hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Und das ist auch mir wichtig, das den Leuten zu sagen, dass man, egal wo man gerade festhängt und wo man Angst hat, wenn man da weggeht, es gibt tatsächlich Leute mit offenen Armen, die einem auch Chancen gewähren, neue. Und man muss da ein bisschen Vertrauen haben und Geduld haben und natürlich auch die Überzeugung haben und den Willen, und dann klappt das.
Mhm. Und mit 15, sagen Sie, sind Sie da hingekommen. Mhm. Wie kann man sich das vorstellen? Wie passiert sowas? Wie wird man mit 15, rutscht man in so eine Szene rein? Man muss dazu sagen, Sie kommen ja aus Südtirol. Das ist sicherlich auch ganz entscheidend wahrscheinlich bei der Geschichte.
Ja, also grundsätzlich kann ich nur von meinem Leben reden. Mhm. Es gibt natürlich viele Leute, die das wahrscheinlich in einer deutschen Großstadt so nicht erlebt hätten. Aber im Falle von Südtirol ist es so, wir haben in Südtirol eine sehr komplexe Geschichte. Südtirol ist ein für in Deutschland lebenden Menschen schwer zu erklären im Schnelldurchlauf. Aber Fakt ist, wer in Südtirol mal war, wird eine Sache feststellen, die anders ist. Südtirol ist dreisprachig. Das heißt, wir haben die deutsche, die ladinische und die italienische Sprachgruppe.
Ladinisch müssen Sie ja immer erklären.
Ladinisch ist ein kleines, eigentlich die kleinste Sprachgruppe in Südtirol, wo die Leute sehr, sehr stolz auf diese Sprache sind und auf deren Kultur, die in zwei Tälern, dem Grönatal und dem Gardatal, gesprochen wird. Ist eine alte rätoromanische Sprache, hat teilweise Worte auch aus dem Deutschen ein bisschen, auch aus dem Romanischen sozusagen. Mhm. Ich würde nicht sagen Italienischen, aber das ist aus dem Romanischen raus. Ich verstehe fast gar nichts, außer wirklich, ich würde sagen, also sprechen kann ich die überhaupt nicht. Aber die Leute, die da wohnen, können natürlich auch Deutsch und die können auch Italienisch. Also ich muss aber trotzdem sagen, dass es natürlich in Italien dadurch, dass wir Amtssprache eigentlich Deutsch, also in Südtirol Amtssprache Deutsch und Italienisch haben, es ist dennoch so, dass beispielsweise in Bozen die überwiegende Mehrheit italienischsprachig ist. Und jetzt muss ich mir da ein Bild malen, damit das ein Mensch, der das noch nie erlebt hat, so ein bisschen versteht. Wenn man als Jugendlicher oder als Kind in die Schule kommt, hat man ich bin Baujahr 81, das erste Jahr nur deutschen Unterricht gehabt als deutschsprachiges Kind und als italienischsprachiges Kind nur Italienisch. Danach fängt es jedes Jahr an mit steigernden Stunden im Italienischen. Viele Leute aus dem Dorf, ich kam ja aus der Stadt und konnte relativ gut Italienisch, aber viele aus den Dörfern eben nicht, kamen dann vom Hof oder von einer Siedlung vom Dorf runter und waren dann plötzlich umgeben mit einer Sprache, die sie per se nicht mochten. Warum? Du musst sie lernen, das ist schon mal nicht so geil. Du hast natürlich die Erzählungen im Kopf aus den Geschichten vom Ersten und vom Zweiten Weltkrieg, die deine Eltern und Geschwister halt und Großeltern erzählt haben, irgendwann mal mit dieser Unterdrückung der deutschsprachigen Minderheit, die es gegeben hat unter den Faschisten, wo man seinen Namen geändert gekriegt hat. Man hat dann irgendwie nicht mehr, wie ich, Philipp Burger geheißen, sondern von Amts wegen wurde man dann zum Beispiel zum Philipp Burgeron oder Filippo Castello. Also das wurde einfach willkürlich, wurden Namen gegeben. Irgendwie haben sie dann mit deinem Namen was zu tun gehabt. Aber Fakt ist, das ist natürlich grauenhaft. Es hat Zeiten gegeben, wo Deutsch sprechen verboten wurde. Es gab Katakombenschulen, wo trotzdem noch überzeugte Lehrer die Kinder unter größter Gefahr dem Deutschen in Deutsch unterrichtet haben und so weiter. Und es gab Gewalt, es gab dann natürlich auch Anschläge aus Südtirol raus auf die Italiener, die italienische Industrie mit Strommastenspringen und so weiter. Und da ist ganz, ganz, ganz viel kaputt gegangen in dieser Zeit. Und jetzt, wie gesagt, gehen wir zurück zu diesem Jugendlichen oder zu diesem Kind. Und dieses Kind ist dann plötzlich in dieser Schule, wird dann ein bisschen älter, hat nie im Dorf mit Italienern zu tun. Das ist per se umgekehrt, der Italiener hat dasselbe Problem mit den Deutschen gehabt. Und mit der Jugend wächst diese Lust, sich gegenseitig auf den Zeiger zu gehen. Vor allen Dingen in den Städten. Der Italiener braucht nicht viel tun, dass er den Deutschsprachigen provoziert hat, aber brauchte nicht viel zu tun. Und umgekehrt genauso wenig. Man hat das dann relativ einfach hingekriegt, indem man sich Deutschland Armeehemd angezogen hat, sieht ja cool aus, ein paar Patches drauf und da ist die Deutschlandfahne drauf. Das hat bei mir in Bozen gereicht, dass wenn du ins falsche Viertel kamst, dass du von Italienern, die darauf fast gewartet haben, einen in die Schnauze gekriegt hast. Umgekehrt hat es der Italiener genauso betrieben und hat letzten Endes auch durch seine Tricolore, wie die italienische Fahne heißt, natürlich auch relativ einfach gehabt, dem anderen auf den Zeiger zu gehen. Und in diesen Zeiten war ich genau in Bozen. Mit 14, 15 Jahren geht man dann in die Oberschule, wenn man es probiert. Ich hab's ja nur ein Jahr probiert, bin ja dann mit Pauken und Trompeten durchgerasselt und aus dem Internat geflogen und so weiter. Und mir ging's nicht gut in dieser Zeit. Ich wurde meine Eltern, also meine Mutter an dieser Stelle, hallo, die hat mich gezwungen, in die Oberschule zu gehen, weil sie die Überzeugung war, wenn du kein Abi hast und keinen Universitätsabschluss, dann wirst du verhungern. Dein ganzes Leben bleibst ein armes Schwein. So. Dann hat's geheißen, du gehst am besten in die Schule, die dein Vater auch gemacht hat und wirst Architekt. Weil dann kannst du später das Büro übernehmen von deinem Vater und deswegen das ausgeredet machst du jetzt. Und ich habe gesagt, du, ich mach's das dir zuliebe, aber ich will Zimmermann werden und will meine Lehre machen. Kam aber für meine Mutter dann mit 14 nicht in Frage und somit war ich dann in einer fremden Stadt, in einem scheiß Internat ohne Ausgang, ohne Radio. Ich durfte nicht mal Musik hören. Die erste Klasse durfte kein Radio haben. Das waren irre Regeln in so einem unfassbar katholischen Internat. Ich sag extra nicht Heim, weil Heim klingt immer wie, wenn du keine Eltern hast. Bei uns heißt Schüler Heim. Ist aber wurscht, deswegen Internat. Und dann triffst du irgendwann mal in dieser Zeit mit Lust auf Provokation und anderen auf den Zeiger zu gehen, vielleicht einfach ganz, ganz schnell ist es bei mir passiert, auf gewisse Leute, die dir optisch gefallen, weil es eine Einheit darstellt, mit Bomberjacke, mit Hosenträger, mit Fred Perry und Glatze, die dir dann relativ schnell ein paar Tipps geben. Und diese Tipps nennen sich dann Störkraft oder alte Onkels oder irgendwas. Und dann hörst du das rein, dann siehst du diese Leute, wie sie das abfeiern und vor allen Dingen dann passiert eines, was natürlich enorm wirkt, nämlich pass auf, dass die keiner sieht, weil die sind verboten. Die sperren dich ein mit diesem Zeug. Und ein Jugendlicher braucht verbotene Früchte, die findet er natürlich am meisten spannend und war für mich genauso. Und dann geht das relativ schnell, ist es bei mir passiert, irgendwie kriegst du dann mal, weil das keiner checkt zu Hause, sagst du, ich brauch mal neue Schuhe. Ja, wieso brauchst du neue? Ich brauche neue Schuhe. Und dann schauen die Eltern die Schuhe an und wissen gar nicht, was es ist. Ah, das sind anständige Lederschuhe, hast du warm und die halten lange und so weiter. Und dann rennst du irgendwann mit dem Springer rum. Dann fallen die Haare weg, dann holst du dir irgendwie in Armeeshops, hat's ja in Südtirol überall gegeben, weil wir natürlich italienisches Militär hatten in all den Städten, wo die Kasernen waren. Hast du Bomberjacken gekriegt und vor allen Dingen ein großer Unterschied zu Deutschland. Italien ist sehr, sehr locker, was faschistische und auch nationalsozialistische Aufnäher und so weiter betrifft. Weiß man vielleicht, es gibt auf der Autobahn Führerwein oder Mussolini-Wein. Nehmen heute Hunderte wahrscheinlich jeden Tag mit nach Hause, weil sie denken, da haben sie ganz was Verbotenes und kriegen sie in einer Raststätte. Genauso war es auch in diesen Army-Shops. Du hast einfach alles gekriegt. Und dadurch, dass man gar kein Internet hatte oder sonst was, hat man sich dann letzten Endes auf einem Pausenhof getroffen oder irgendwie auf einem Stadtplatz oder in einer Kneipe und hat eigentlich relativ schnell ganz viel Musik gehabt. Und darüber ist man dann drin.
Also ich würde quasi sagen, es gibt einfach, oder gut, das ist so, es gibt da einfach einen sehr starken Rechtsextremismus in Südtirol und es ist leichter, da reinzurutschen.
Nee, den gibt's jetzt ja nicht mehr.
Aber damals gab's ihn.
Den gab's in der Jugend auf jeden Fall mit einem großen Unterschied, was viele auch nicht wissen. Wir haben in Südtirol, also ich rede jetzt von Brixen alleine, wirklich keine Dinger gedreht, die strafrechtlich relevant gewesen wären, außer, das ist strafrechtlich relevant, ein Foto mit einem Hitlergruß. Und dieses Foto habe ich auch öffentlich gemacht, weil ich das wichtig fand. Und dieses Foto ist wahrscheinlich nicht förderlich gewesen für meine Reputation beziehungsweise für meinen Ruf. Aber ich glaube nochmal an die Geschichte, ich will keine Leichen im Keller und deswegen habe ich es rausgezogen. Und nochmal, ohne was zu beschönigen, aber wir haben keine Leute gejagt. Wir haben, wenn dann, mit Italienern uns gestritten. Und aus diesen Streitereien sind heute gute Freundschaften entstanden, weil wir irgendwann mal drüber weggekommen sind, haben gesagt, wisst ihr, was wir eigentlich für Arschlöcher waren? Wir haben uns irgendwie die ganze Zeit bekriegt und heute haben wir erkannt, dass wir eigentlich echt gut zusammenpassen. In diesem Sinne möchte ich sagen, diese ganze Streiterei hat vielleicht auch irgendwas zusammengeschweißt, weil der Mensch mit einigen Jahren mehr auf dem Buckel einfach und ein paar Blicken mehr in den Rückspiegel erkennt, dass er auf dem Holzweg ist. Und das war bei der italienischen Seite genauso. Und wichtig nochmal zu sagen, da war keiner, der irgendwen halb tot geprügelt hat oder sonst was. Wir haben uns geprügelt, ohne Frage, auch gut und gerne. Dann hast du mal einen Zahn
draußen. Aber quasi mit mit italienischen Rechtsextremisten.
Ja, aber wir haben ja auch mit Leuten aus dem Dorf uns geprügelt. Weil wenn du als Skinhead mit hochgekrempelten Hosen und mit Schnürsenkeln bis nach ganz oben mit Weißen da in ein Zeltfest reingehst, brauchst du nicht zu denken, dass die Dorfgemeinschaft dich da mit offenen Armen empfängt. Da gibt's auch Gruppen von kräftigen Bauersleuten, die denken, den hauen wir mal einen vor den Latz. Und dann gab's natürlich da auch die Streitereien. Aber es war nie diese Geschichte, wir haben mit Marokkanern uns geprügelt oder sonst was. Die gab's ja auch nicht. Es gab sie einfach nicht. Und deswegen haben uns die Italiener gereicht und wir haben den Italienern auch gereicht.
Und dann sind sie ausgestiegen. Wie würden Sie das denn jetzt selber sagen? Sie haben ja schon gesagt, das hängt Ihnen bis heute an, das wird Ihnen vorgeworfen, das kommt immer wieder. Sie sind mit 18, 19, sagen Sie jetzt da raus. Sie haben das ja, das muss man sagen, selber öffentlich gemacht. Also Sie haben es sehr, sag ich mal, wie man heute sagen würde, transparent damit umgegangen. Wie würden Sie das denn sagen? Wie fair ist das, das Ihnen nachzuhängen? Wie würden Sie das selber sehen? Das ist ja eine spannende Frage, die vielfach diskutiert wird. Wie sehr man so Jugendsünden, sage ich jetzt mal, wie lange man die nachtragen soll, wie sehr man dafür Verständnis haben kann oder nicht. Wie würden Sie das denn selber so sagen?
Also grundsätzlich sage ich, dass Leute, die nicht imstande sind, mal irgendwann für irgendwas den Deckel bei einem anderen Menschen drauf zu tun, a, ungebildet sind, dumm sind, wirklich dumm. Und das erkläre ich dann auch, warum. Und vor allen Dingen ist es auch eine komplett unchristliche Geschichte. Weil ich glaube, man muss einfach erkennen, dass wenn Mensch sich ändert, dann ist es eigentlich so bei mir, dann sage ich, ich freue mich, dass du da wieder rausgekommen bist oder dass du aufgehört hast, Scheiße zu bauen oder aufgehört hast, Drogen zu verdicken oder aufgehört hast, Vandalismus zu betreiben oder aufgehört hast, Leute zu betrügen. Auch das sind Dinge, die ja irgendwie durch die Bank ganz, ganz schnell verziehen werden eigentlich. Aber nachgetragen werden sie ja trotzdem. Im Falle von mir ist mir aber auch aufgefallen, dass die Leute, die scheinbar heute sehr, sehr oft von Bühnen brüllen, Scheiß, egal was und fuck dies und das, dass diese Leute, dass es denen ja gar nicht darum geht, die Leute zu ändern, sondern eigentlich nur zu demonstrieren, dass man eben nicht so ein schlechter Mensch ist wie die anderen. Weil nämlich eine Sache ganz logisch ist. Wenn ich jemanden weghaben will aus einer Bewegung oder aus einer Szene, egal was, dann werde ich ihm wahrscheinlich mit offenen Armen und mit intelligenten Worten und mit Geduld näher kommen, als dass ich ihn noch weiter rausdränge. Das heißt, ich glaube, dass ganz, ganz viele Leute in Szenen festhängen, ich nenne das einfach mal Szenen oder Gruppierungen, ist wurscht, weil sie sich denken, euretwegen, die ihr mir die ganze Zeit einen reindonnert oder mich verfolgt, jagt, beschimpft, egal was, werde ich doch niemals damit danken, dass ich mich zu euch stelle. Also im Grunde haben, das ist ganz wichtig, auch meinen Ausstieg betreffend. Wir haben irgendwann in vielen Bars und in vielen Jugendclubs gar keinen Zutritt mehr gehabt. Warum? Weil es geheißen hat, ihr bleibt draußen, wir wollen mit euch nichts zu tun haben, die anderen haben Angst vor euch und ihr benehmt euch eh nicht und ihr kommt hier nicht rein, Tür ist zu. Und was passiert? Wir standen dann draußen und haben unseren Frust runtergestürzt, sage ich jetzt mal. Aber wir hätten nie zugegeben, dass uns das stört. Das fanden wir ja geil. Ah, Hausverbot, geil. Am Ende ist es aber nicht geil, weil du stehst draußen ohne schöne Frauen, ohne schöne Begegnungen, ohne nette Gespräche. Und du hast im Grunde wieder dieselbe Bubble, mit der du redest, wo jeder eigentlich sagt, ja, genau so sehe ich es auch. Das ist doch langweilig. Schöne Gespräche führt man mit Leuten, die vielleicht mal eine andere Ansicht haben oder eine andere Prägung oder eine andere Geschichte zu dem jeweiligen Thema erzählen können und so weiter. Und ich kann mich erinnern, irgendwann kam ein gewisser Leo, das war der Chef vom Jugendhaus Kasianeum, der gesagt hat, so geht's nicht weiter, wir müssen die Leute reinlassen. Wir haben hier einen Auftrag als Jugendarbeiter, wir müssen uns den annehmen und die auch letzten Endes anhören. Und vielleicht kriegen wir die dann überzeugt, dass das scheiße ist, was wir machen. Und dann hat es die Gespräche gegeben. Und interessanterweise sind wir in dieses Jugendhaus reingekommen. Und dann hast du so zwei Gruppen gesehen, uns und die, die mit uns nichts zu tun haben wollten. Und er hat gesagt, wisst ihr was, jetzt lassen wir mal alles, was war, weg. Jetzt kommt ihr mal alle her, jetzt trinken wir mal was und reden, quatschen. Und aus diesem einen Gespräch ist so viel passiert bei ganz vielen von uns, dass wir gesehen haben, hey, hier sind ja echt nette Menschen. Mit denen könnte man ja auch sich gut vertragen und nicht nur streiten. Und genau das wünschte ich mir im Umgang auch mit Gruppierungen und Szenen oder eben Leuten, vor allen Dingen von Leuten, die auf der Bühne stehen oder die sich Politiker nennen oder sonst was, dass man hergeht und sagt, mir wäre es wichtig, dass ihr meine Meinung kennt und warum ich das, was ihr macht, nicht gut finde. Aber dann mit Respekt, mit Augenhöhe und auch mit einer gewissen Nettigkeit, dann bewegt man jedenfalls mehr als das, was gerade überall passiert, nämlich dieses von oben herab und ich habe recht und das ist ein Arschloch. Das geht nicht.
Ja, ist interessant, was Sie sagen, weil eigentlich ist das ja auch ein großes Thema, das immer viel diskutiert wird. Ausstieg aus der rechtsextremen Szene, gibt es ja riesige Programme, wie kann man das fördern und so weiter. Und
aber ich sag dir was zu diesem Programm. Ja. Wir hatten mit Exit beispielsweise schon mal Kontakt.
Ja.
Die haben gesagt, einen Scheiß machen wir für euch. Weil nämlich diese Leute ein Credo haben und das funktioniert nicht. Die Erwartungshaltung von Ausstiegsprogrammen ist, du bist jetzt hier und ich erwarte dich da. Das heißt, die Erwartungshaltung ist, vom Rechtsextremen nicht zurück in die Mitte, das reicht nicht. Du musst dich ganz nach links bewegen. Und ich habe mich nie ganz nach links bewegt. Mhm. Außer in gewissen Dingen sind wir doch alle links. Jeder ist irgendwo links und vielleicht ist er auch ein bisschen rechts und vielleicht ist er auch in der Mitte. Aber grundsätzlich würde ich behaupten, es gibt keinen Menschen, der sagt, ich bin hundertprozentig nur da oder da. Was ich sagen will, diese Erwartungshaltung hätte ich nie erfüllen können. Warum nicht? Weil meine Prägung in Südtirol einfach beispielsweise sehr brauchtumsnah ist. Brauchtumspflege ist bei uns ganz was Wichtiges. Ja. Sprache, der Schutz der deutschen Minderheit, die Autonomie, Landschafts-, Naturpflege, egal das Landwirtschaft, das ist irgendwie immer konservativ. Und ich hätte diesen Gang niemals gehen können. Da musst du fast in einer Großstadt wohnen. Aber als Südtiroler sehr schwer. Und deswegen hat man uns die Tür eigentlich jedes Mal zugeknallt und hat gesagt, nee, mit euch haben wir überhaupt nichts zu tun. Ihr seid für uns nicht mal ausgestiegen im Endeffekt. Und das ist hart. Dass sogar Ausstiegsprogramme, und ich weiß, dass die finanziert sind, öffentlich teilweise, dass die eigentlich bei vielen Leuten die Tür zuschlagen, bevor es überhaupt Gespräche gibt. Mhm. Das ist traurig.
Ja, also es ist jedenfalls interessant, dass man könnte das ja auch als große Ausstiegsgeschichte irgendwie zelebrieren, tut man aber nicht. Was würden Sie sagen, wo kommt das eigentlich her? Es ist ja wahrscheinlich, wie Sie jetzt auch so ein bisschen angedeutet haben, wahrscheinlich ist es ja so, dass viele einfach misstrauen, dass es wirklich diesen Ausstieg gab oder dieses Gefühl haben. Na, also es ist ja wahrscheinlich jetzt nicht, die würden es jetzt wahrscheinlich nicht sagen, okay, weil du mit 15 rechtsextrem bist, das müssen wir dein Leben lang, können wir das nicht verzeihen, sondern die würden immer sagen, wie sie jetzt gerade gesagt haben, naja, und Südtirol und so, ist der wirklich ausgestiegen, ist der nicht insgesamt immer noch rechtsextrem? Das ist ja der Vorwurf, der eigentlich dahinter steht.
Das denke ich auch, dass es da Leute gibt, aber ich habe eine andere These und ich sage die auch frei heraus. Ich glaube, dass viele Leute sich diesen Kampf gegen das vermeintlich Rechte zur Lebensaufgabe gemacht haben und diese Lebensaufgabe, die wir lebend. Das bedeutet, wenn Feindbilder wegfallen, dann frage ich mich, wo bliebe dann die Rebellion? Ganz viele Bands, die ich kenne in Deutschland, sind fast alle die großen Festivals spielen. Kaum einer, den ich kenne, gar keiner eigentlich, macht es sich nicht zur Aufgabe, die ganze Zeit, fuck AfD, fuck das und fuck das und fuck das und alles Schweine und raus mit euch, wir wollen nichts mit rechten Nazis und alles ist Nazis, so zu tun haben. Und wer musikwissenschaftlich ein bisschen bewandert ist, weiß, wo im Grunde die, ich nenne das jetzt mal, Deutschrock kommt aus dem Punk, aus dem Oi, ist wurscht woher. Aber Fakt ist, als die Ursprünge der Rockmusik entstanden sind, war es Rebellion gegen das Etablissement. Das ist Fakt. Ich glaube, die deutschen Bands heute, das sind die größten Werbeträger für die Regierenden. Das ist meine ehrliche Meinung. Das ist im Grunde, hat man es bei Corona gesehen, wo jeder bitte impfen lassen. Ich, wie gesagt, ist wurscht, ich bin auch geimpft. Das ist mir egal. Ich sage nur, aber in unserer Band, wie gesagt, gibt es eben auch, die zwei sagen, nee, wollte ich nicht. Die anderen sagen, ja, das ist auch nie ein Problem gewesen. Jeder entscheidet für sich. Aber auf das andere zurückzukommen. Die Geschichte, die ich spannend finde bei den Bands in Deutschland, ist wirklich, dass ich das Gefühl habe, dass diese komplette, wir müssen eigentlich schon laut sein und gegen irgendwas rebellieren, was würde übrig bleiben? Die langen Haare, mit denen provozierst du nicht mehr. Das hat früher mal gereicht, in den 70ern. So. Reicht kaputte, zerrissene Jeanshosen? Reicht es, gegen die Reichen zu brüllen? Reicht es? Und so weiter geht's. Was jetzt noch übrig ist, weil im Grunde all die Dinge auch in der Mode mittlerweile bei ihm angekommen sind. Eine Nietenjacke siehst du heute auch beim größten Snob, ist ja wurscht was. Das, was mir gerade, und das ist mir wichtig zu sagen, ich glaube, das ist das letzte Fünkchen verkaufte Rebellion im deutschen Punk und im deutschen Pop, ist sich gegen rechts zu stellen. Und sonst sehe ich gar keine Rebellion. Überhaupt keine. Interessanterweise werden jetzt viele fragen, ja, wogegen rebelliert ihr? Naja, ich rebelliere beispielsweise sehr oft gegen viele Leute, die mächtig sind, mit meinen Liedern, ob das aus der Medienwelt ist. Ich würde das auch bei euch machen. Wenn ihr irgendwie einen Scheiß macht, dann sage ich wahrscheinlich irgendwann mal in meinen Liedern.
So mächtig sind wir noch nicht.
Darum geht's mir nicht. Wer dann, das geht ja nicht um das Mächtige oder die Reichweite, sondern es geht darum, dass ich Medien sehr wohl kritisiere. Aber das ist ja auch hausgemacht teilweise. Also wenn man alleine schon das öffentlich-rechtliche Fernsehen anschaut, was bei Freiwill passiert ist oder auch jetzt mit diesem Beitrag, wo auch dann Köpfe gerollt sind oder ich habe jetzt gehört, da sind diese Gespräche vom ZDF öffentlich gegangen, gerade irgendwie, die es dazu zur Aufarbeitung von der Geschichte gegeben hat. Also wenn die Leute mal ganz ehrlich sind, dann braucht sich da öffentlich-rechtlich nicht wundern, dass es da so viel Meinungen zur GEZ-Abschaffung gibt und viele Leute einfach sagen, ich schaue euch nicht mehr und so weiter. Nur das an dieser Stelle. So.
Dann lassen Sie uns ein bisschen sprechen über den, ich sag mal, das Ausschließen, das Canceln von euch. Ich meine, ihr seid ja schon seit 20 Jahren noch länger dabei. Ihr
25.
Seid 25. Sehr erfolgreich. Also, und wie würden Sie das sagen? Was ist Ihnen da so geschehen? Wie sehr wirkt dieser Ausschluss? Wie macht er sich bemerkbar? Mhm. Was passiert einem da so? Weil eigentlich könnte man ja sagen, na ja, wahnsinnig erfolgreiche Band, die müsste ja jetzt hier überall wohl gelitten sein.
Fangen wir mal an mit den unwichtigsten Dingen. Wir haben bis heute, außer mal in Österreich, noch nie eine Einladung zu irgendeinem Award gekriegt. Außer beim Echo, da sind wir rausgeflogen. Und wahrscheinlich haben wir den Baum des Echos mindestens über die Hälfte mal abgesägt, mhm, als wir dann den Echo gekriegt haben. Aber grundsätzlich gibt's ja viele Veranstaltungen im Radios, TV-Bereich. Also ich war noch nie auf dem roten Teppich da. Das ist aber noch das Unwichtigste. Schlimmer sind Ausgrenzungen in Form, die sich, wie es über Jahre war, bei den größten Streaming-Diensten, ist auch bei einigen noch so geblieben. Einer funktioniert jetzt so, wie es gerecht sein sollte für jeden.
Was heißt das? Also da kommt gar nicht ausgespielt
bei Spotify? Nein, ausgespielt. Wir hatten tatsächlich über Jahre bei Spotify mehrere Blogs drinnen, die kein anderer Künstler weltweit hatte. Das ist Fakt, weil die Leute, die sich dann drum gekümmert haben, haben gesagt, sie haben die fast nicht gefunden. So clever waren die eingebaut. Und die Geschichte war, dass wir als einzige Band bei Spotify über Jahre bei 382.000 monatlichen Hörern einfach nicht mehr hochgegangen sind. Das blieb immer gleich. Es hat sich nie nach oben bewegt. Und wir haben beispielsweise Discovery Mode, hat es nie gegeben. Also ich mache ein Beispiel. Irgendwer hört meinen Song und sagt, das ist, oder von einer anderen Band, und dann könnte dir auch gefallen. Ja. Dieser Modus, da waren wir komplett draußen. Wir haben es bis heute nicht in keine offizielle Playlist geschafft, in keine. Wir haben keine Konzertdaten abbilden können und so weiter. Und egal, mit wem wir geredet haben, hat es immer geheißen, mit euch reden wir nicht. Mit euch will keiner reden, ja, ist halt so. Und wenn es euch nicht passt, dann könnt ihr ja komplett abhauen. Ist uns auch wurscht. Was ja auch de facto so wäre bei Spotify. Die werden wahrscheinlich noch überleben, wenn wir nicht drauf wären, würde ich jetzt mal behaupten. So groß sind wir auch nicht. Das zum Beispiel. Bei Apple Music zum Beispiel oder Deezer sind die Blogs noch drin.
Komplett.
Naja, komplett. Man kann uns finden irgendwie, aber diese ganzen Sachen, die jedem zugänglich sind, haben wir oder viele davon, blieben uns und bleiben uns hoffentlich nicht für immer, aber verwehrt. Und das geht natürlich auch ans Geld, weil Streaming, weiß jeder, ist heute mit Live so ziemlich und Merch das Wichtigste, was du, wo du irgendwie noch Geld generierst über die Musik. Dann will ich ein paar Sachen ansprechen, die kaum zu glauben sind. Wir hatten in Deutschland irgendwann mal nicht eine Firma, die sich bereit erklärt hat, ein Freiwillplakat aufzuhängen. Leute in der eigenen Firma haben teilweise die Plakate einfach nicht aufgehängt und gesagt, nee, dann kündige ich. Das wurde praktisch in den Leuten, also in den Firmen drinnen, hat's Druck nach oben gegeben, weil das Geld hätten sie ja gern verdient. So eine Plakatierung kostet 100, 150, 200.000 Euro. Aber man muss das Böse bekämpfen, deswegen plakatiert man auch nicht. So hatten wir das sehr, sehr oft. Dann hatten wir große Veranstaltungsanfragen, wo wir als Co-Headliner mit Rammstein gewesen wären. Das war Wacken Open Air. Wir hatten dann irgendwann kurz vorher ein Konzert, wo wir freiwillig zurückgetreten sind, weil von Bands angeheizt, die da auch gespielt haben und die dann erkannt haben, oh, jetzt kommt Freiwild mit auf Plakat, haben gesagt, wir sind nicht mit dieser rechten Band auf diesem Plakat drauf und deswegen, liebe Fans, macht da Lärm beim Veranstalter und müllt die ganzen Gästebücher und Foren zu, wir wollen die Band vom Line-Up schmeißen. Das war drüben beim Wistful Force in Ostdeutschland. Eins der geilsten ist es einfach gewesen. Festivals, wo ich früher auch schon privat zu Gast war, weil da viele tolle Bands gespielt haben. Und dann haben wir vom Veranstalter einen Anruf gekriegt und hat gesagt, ey, die machen mir das ganze Festival kaputt. Ihr müsst mir riesen Gefallen machen. Bitte trete zurück vom Line-Up, weil die Bands kündigen hier. Ich habe dann keine Sponsoren mehr. Sponsoren wurden laut. Ich weiß noch, da war Jägermeister führend, obwohl Jägermeister auch einen eigenen Ruf hat noch aus der dunklen Vergangenheit. Aber da haben sie sich gedacht, jetzt stellen wir uns zu den Guten, dann vielleicht ist das für unseren Ruf gut. Wir stellen uns gegen die Bösen. Dann sind wir zurückgetreten. In Absprache mit diesem Veranstalter, den ich auch privat gut kenne und habe gedacht, na, wegen uns musst du jetzt nicht das ganze Festival an die Wand fahren. Wir werden das schon überleben und du dann auch. Und dann haben wir das den Rückzug gemacht. Und dann kam genau das, was wir niemals gedacht hätten. Dann hat es ein Gespräch mit Holger Hübner gegeben von Wacken Open Air. Und wir waren vom Line-Up draußen. Wir hatten alles ausgemacht bis ins letzte Detail. Ihr seid auf der Hauptbühne Co-Headliner von Rammstein. Und auf diesen Rauswurf oder Nichtveröffentlichung.
Wann war das nur ganz kurz?
Ach, das weiß ich, nach dem Echo. Das war alles nach dem Echo. Es ist wirklich so losgegangen. Oder was vorm Echo? Also um die Echo-Zeit. Ich weiß es nicht mehr. Auf alle Fälle. Ich glaube sogar, kann sein, dass es vor dem Echo war. Das ist losgegangen mit einem Bericht von Thomas Kuban bei Günter Jauch. Da ist das erste Mal richtig ein Komet reingekracht bei uns. Also richtig volle Pulle haben wir gefühlt. Jetzt ist was kaputt gegangen an unserer Band. Und jeder hatte ab da eine Meinung und da ist auch dieser Shitstorm losgegangen. Ihr müsst euch vorstellen, oder man kann sich vorstellen, wir waren wirklich auf großen Festivals unterwegs. Rock im Park, Rock am Ring nie. Aber die anderen großen haben auch mehr oder weniger alle gespielt und waren gut im Festivalgeschäft drin. Und dann ging's los genau mit dieser Geschichte mit diesem Rückzug vom Full Force. Und Veranstalter kennt sich. Und damit man nicht der einzige Arsch ist gegenüber der Band, ruft man dann vielleicht auch einen anderen Veranstalter an und sagt, was, bringt euch da bitte in Sicherheit, weil es kann gefährlich werden. Und dann hat man gar kein Festival mehr.
Und was kann man sich da so vorstellen, finanzielle Einbußen, wie relevant ist sowas für Hörer,
ja,
wie krass ist der Einschnitt?
Das kann ich jetzt nicht beziffern, weil ich Zahlen nicht nennen will, aber ich kann eine
so
Sache
ungefähr
sagen. Ich mache euch ein Beispiel, es gibt Bands, die kriegen für ein Festival 1 Million oder auch 3 Millionen und Bands, die semi-groß sind, hatten damals zwischen 100 und 150.
Mhm.
Oder 50 und 150, circa, okay, würde ich behaupten.
Und ihr seid eigentlich komplett draußen dann?
Ja, Festivals haben wir gar keine mehr. Mhm. Seitdem haben wir einige kleine Festivals gespielt, aber ich rede von, nochmal, ich möchte mich korrigieren, wir haben keine von diesen AAA-Festivals nie mehr gekriegt.
Mhm.
Und das ist bis heute geblieben. Und wenn es Gespräche gegeben hat, wurde vorher abgeklopft bei gewissen Bands. Und es sind nur 10. Aber wenn da einige sagen, wenn ihr die spielen lasst, dann spielen wir nicht. Und dann sorgen wir auch, dass meine andere befreundete Band nicht spielt, sagt der Veranstalter, dann sind mir die Hände gebunden, kann ich euch nicht buchen.
Und der Druck kommt aber von anderen Bands im Wesentlichen.
Bei dieser Festivalgeschichte hundertprozentig, weil wir da ja auch teilweise Kommunikation mitgekriegt haben, weil es gibt ja Leute, die uns wohlgesonnen sind, die mit den anderen Bands auch gut können. Wie gesagt, ich habe vielen dieser Bands auch mein Buch geschrieben, weil ich ein Mensch bin, der gerne auch Gespräche führt und auch nicht ein nachtragender Mensch ist. Und manchmal müssen auch Dinge, brauchen es ein paar Jahre oder braucht es auch ein bisschen Reifegang oder auch eigene Erfahrungen oder auch vielleicht neues Management oder sonst was, dass sich da irgendwie die Bereitschaft auftut mit Leuten, die man vorher bekriegt und bekämpft oder eben aus Festivals raus ekelt, dass man sagt, du, irgendwie hat sich da was gedreht, habe ich kein Problem damit. Und dafür wären ja Gespräche gut. Und ich habe diesen Leuten wirklich angeboten, das mal zu besprechen, habe das Buch hingeschickt, aber ich habe von keiner dieser Bands auch nur eine Antwort gekriegt. Aber da jammer ich auch nicht drüber, ich habe damit gerechnet. Weil das würde ja bedeuten, zuzugeben, dass man all die Jahre vorher vielleicht falsch agiert hätte und da müsste man sich vielleicht entschuldigen oder auch den Fans erklären, dass man da falsch agiert hat in Interviews, weil irgendwann habe ich einfach festgestellt, es kam ja kein Musikinterview zu irgendeiner dieser Bands mehr aus, ohne die klassische, was sagt ihr zu Freiwild? Ja, scheiße, kommt sicher nicht bei uns aufs Konzert, wenn die kommen, die Fans, dann lassen wir nicht rein. Und so ist eine Dynamik daraus entstanden und vielleicht ändert sich's mal, aber wie gesagt, wir haben uns dann anders organisiert und eigene Touren gespielt. Einfach nur noch das.
Und gab's auch irgendwas in Richtung Gewalt oder Gewaltaufrufe, sowas, weil
Naja, es gab natürlich, gibt's, und es gibt's heute noch, dass man Drohungen kriegt, anonymer Natur, oder dass Hallenwände beschmiert worden, hat man auch schon ein paar Mal, dass du in der Früh stehst du dann hier mit 15 Trucks da und einen Haufen Bussen, und dann steht über die ganze Halle mit so einer fetten Farbe Fark Freiwild oder Osnabrück gegen Freiwild. So, das passiert natürlich auch. Die hatten Buttersäureanschläge aufs Merchlager. Wir hatten Fans, die in Connewitz fast totgeprügelt wurden. Wir hatten Leute, die nach dem Berlin-Konzert in der S-Bahn ein paar zu den Löffeln gekriegt haben und das ganze Shirt zerrissen wurde, die dann nackt aus der U-Bahn rauskamen. Wir hatten Leute, die der Schule verwiesen wurden. Wir haben Leute, die den Job verloren haben, weil sie sich geweigert haben, mit den Freiwildaufkleber von der Heckscheibe zu nehmen. Ach Gott, das sind viele Dinge. Wir hatten Anschlag bei uns auf den Laden in Brixen, unseren Rookies and Kings Store. Das ist so eine Art heilige Stätte für Fans, die durch über den Brenner kommen. Fast alle oder sehr, sehr viele sagen, hey, dann gehe ich die Band besuchen. Wir sind auch selber oft da, das sind Tätowierer, also wir haben drei Tätowierer und Piercing-Studio und Merch und Bar, so mehr oder weniger alles vereint. Und da waren auch mal die Scheiben vollgesprayt und Sachen kaputt gemacht. Natürlich hatten wir, einmal hat uns einer mit einem Beil das große, fette Kabel von der Bühne runter zu den Pulten wahrscheinlich auseinandergehackt, und dann standen wir kurz vorm Auftritt ohne Pulte vor 10.000 Leuten. Hat man dann auch irgendwie hingekriegt, irgendwie kriegen wir es dann trotzdem alles hin. Aber natürlich sind da ganz viele solche Sachen passiert. Und das ist wahr. Verstehen tue ich es nicht, warum wir dieses vermeintlich so große Feindbild irgendwann mal dargestellt haben. Aber es wurde angefeuert, glaube ich, schon sehr von Bands.
Es gab ja auch Berichte über euch. Ich habe eben mal rausgeschrieben, Thomas Kuman hat geschrieben, wie euch Identitätsrock, Schlägermentalität, Passagen sind nationalistisch, völkisch.
Was auch völkisch immer heißen möge. Das wundert mich eh, das Wort. Ich habe mal mit meinem Vater drüber geredet, was völkisch wohl bedeuten könne. Also im Italienischen ist das was ganz Positives. Also il popolo, das Volk, Popularität zum Beispiel oder sonst was, populistisch, auch so ein Wort, was in anderen Ländern einen ganz anderen Klang hat oder eine andere Aussage. Völkisch, was will er noch alles?
Ich habe hier stehen, nationalistisch, völkisch, Identitätsrock, Schlägermentalität.
Auch das, alles, wir sind alles, also was fehlt noch? Wenn man wahrscheinlich eine halbe Stunde investieren würde und diese Adjektive oder Begrifflichkeiten nochmal fortführen würde, dann wäre so ein Zettel voll, glaube ich, die, wo kein einziger positiver Bereich zu finden sein würde, wenn es um Interviews geht. Also es gibt nicht viele Interviews, wo wir gut wegkommen bis heute. Und trotzdem haben wir die Hallen voll. Finde den Fehler.
Und was haben solche Berichte für Folgen auch in den Medien?
Die haben viele Folgen. Ich mache ein Beispiel. Wir sind von unserer Größe her, von den Verkaufszahlen, 100% eine Mainstream-Band. Auch wenn man das in vielen Musikrichtungen immer so schlecht redet, dieses Wort. Aber Mainstream bedeutet ja nicht irgendwie von der Musikseite her, sondern Mainstream ist ja Erfolg. Wenn du mal Platin verkaufst, bist du Mainstream. Da brauchst du auch nicht drum rumreden. Und da werden wir hundertprozentig eigentlich ein Thema für die große Plattencompany, Sony, Warner oder Universal. Wir würden bei diesen Firmen nicht ein einziges Ding machen können, weil da gefühlt die komplette Musikindustrie eine klare Meinung und Haltung gegenüber Freiwild hat. Und das heißt, gibt diesen hundertprozentig nie eine Chance, egal wie viel Geld du verdienst, darum geht's ja auch gar nicht, denn sonst hauen uns die ganzen Künstler ab. Also das ist dieser Druckaufbau, wenn ihr mit dieser Band was macht, der geht bis in die Veranstaltungshallen rein, der geht rein in die Welt der Big Player, der großen Plattenfirmen, der geht rein in die größten Agenturen, die Social Media machen wahrscheinlich auch und Werbefirmen sind oder Plakatierungsfirmen. Der geht rein in die Kooperationswelt, die wir überhaupt nicht haben. Es gibt ja Bands, die sind dann mit Fritz Cola eng oder egal was. Das ist alles uns verwehrt geworden irgendwann mal. Aber auch da sage ich, nicht schlimm, dafür muss man uns nie verkaufen, mussten den Scheiß auch nicht machen. Und wir haben halt unsere eigenen Firmen dann gegründet. Also wir sind eine Band, die aus Krisen Chancen machen kann auch.
Ja, aber wahrscheinlich so die Folgen von so einem Ausschluss, wenn die gesamte Industrie letztlich da so starken Ausschluss macht, das ist ja wahrscheinlich schon enorm, oder?
Ja, natürlich ist es enorm. Also ich würde behaupten, wenn das nicht gewesen wäre, wären wir 100% viel größer als wir sind. Vielleicht nicht so in aller Munde, das mag sein, aber wir haben noch bis heute kein Radio Fritz, kein Radio Bob, die würden uns nicht mit dem Arsch anschauen. Weiß ich einfach, weil ein paar Leute kennt man, die da auch arbeiten und das geht auch bis letzten Endes in die Rockantenne rein, wo es ganz, ganz klar sagt, wir können es nicht machen, sonst hauen uns eventuell die Sponsoren ab, sonst haben wir hier einen Krieg intern, auch mittlerweile ganz ein großes Thema. Dieser Druckaufbau von Angestellten auf Führungsebenen oder Leute in der Führungsebene, dass die einfach sagen, wir raufen uns hier ganz zusammen und dann sind wir weg, wenn du das machst. Weil man hier scheinbar eine Allianz bilden muss, um das vermeintlich böse Rechte zu bekämpfen. Und dann hilft auch kein Gespräch oder Gesprächsangebot, weil wir hatten mit Klaus Farin hier aus Berlin einen wissenschaftlichen Autor, der Freiwild porträtiert hat, über viele, viele Monate lang, der jetzt auch Bundesverdienstkreuz gekriegt hat und der sich über Subkulturen einfach, über Jahre hat er über Subkulturen geschrieben und ist ein absoluter Vollprofi. Und wir waren bei Belief, das ist eine große Company mittlerweile, zählt aber nicht zu den Majors, aber ist eine große französische Digitalvertrieb aus Frankreich. Und wir waren ja da dazugekommen, weil unser Vertrieb Soulfood Music verkauft wurde an Belief. Und plötzlich waren wir da mit Leuten, die uns nicht mochten. Und deswegen hatten wir da nicht nur gar keinen Support, sondern wir sind sogar so weit, dass ich glaube, dass die eigenen Leute in der Firma dafür gesorgt haben, dass wir diese Blogs in den ganzen Streamingportalen hatten. Gehe ich einfach von aus. Und irgendwann ist es so weit gekommen, dass wir einen Anruf gekriegt haben vom Chef, vom Deutschlandchef, den ich sehr schätze als Mensch, ist ein netter Typ, der sich aber bereits in den ersten Worten entschuldigt hat und gesagt, das ist nicht meine Entscheidung, ich komme hier nicht weiter, ich habe es mit Klaus Farin probiert, der war da und hat über Freiwild geredet, hat erzählt, was wir sind, was wir nicht sind und auch die unser Manager war da und es hat jeder konnte Fragen stellen, hat aber keine. Hat es einfach nicht interessiert. Wir haben eine Meinung. Wir gehen da am liebsten auch nicht hin, weil sonst müssen wir die Meinung ändern. Und ich weiß eh schon alles von der Band. Also lass mich in Ruhe mit der Geschichte. Und das Gespräch ist dann so gewesen, die ganze Belegschaft macht hier Druck. Und wenn wir euch nicht rausschmeißen, sind die weg. Und die haben auch angekündigt, wir werden keinen neuen Künstler mehr zu unserer eigenen Firma bringen, wenn ihr freiwillig nicht kickt. So ist es passiert. Und dann standen wir ohne da.
Wahnsinn. Und bessert sich das jetzt irgendwie? Gibt es da irgendwie, dass es ein bisschen wieder irgendwie wieder mehr reinkommt, dass es sich normalisiert? Ich meine, Sie haben jetzt dieses Buch geschrieben, Spiegel, Bestseller Platz 1 und so. Also gibt es jetzt irgendwie eine Öffnung? Ich habe gehört, es gibt jetzt irgendwie eine Veranstaltung mit Gregor Gysi, die Sie jetzt gemeinsam machen.
Ja, ich freue mich total drauf. Ich habe das Gefühl, dass sich was dreht, weil ich festgestellt habe, dass dieses Nachwirken vom Buch länger gedauert hat, als ich dachte. Ich dachte, Buch kommt raus, jeder hat's gelesen, dann wird's an die Seite geschoben und dann ändert sich schon was. Das ist ja überhaupt nicht passiert. Viele Leute haben auch ein Buch mal 3 Jahre rumliegen und irgendwann haben sie einen Urlaub und dann sagen sie, jetzt nehme ich das mal mit und dann lese ich das. Interessant finde ich, dass sehr viele Leute das Buch gelesen haben, mir geschrieben haben, nicht nur Fans, das passiert sowieso dann jeden Tag, sondern auch Leute aus der Öffentlichkeit oder aus der prominenten Welt, die gesagt haben, ey, ich habe das Buch gelesen und ich glaube, ich muss meine Einstellung zu euch mal ein bisschen überdenken. Ich wusste einfach ganz viele Sachen überhaupt nicht. Ich kannte eure Geschichte, eure Prägung nicht. Und ist echt hart, dass ich da dabei war bei denen, die sich da schon ein bisschen mitverantworten können, dass ihr da jetzt in dieser Ecke steht, wo ihr aber nicht hingehört. Das dreht sich so ein bisschen. Die Frage ist, wie weit wird sich noch drehen? Ich habe einen großen Vorteil, ich kann mit beidem gut leben. Also ich kenne diese Welt, wo gar keiner mehr mit uns geredet hat. wo ich aber immer der Meinung ist, dass es falsch war und nicht nur mich betreffend, weil ich rede auch mit Leuten, die Fehler gemacht haben. Ich finde ja Leute mit Fehlern spannend. Spannender als jemand, der so allglatt behauptet, ich bin fast ein Heiliger, weil ich sowieso nicht glaube. Weil jeder ein bisschen Dreck am Stecken hat, nur nicht sagt. Was ich sagen möchte ist, ich bin der Meinung, dass es besser werden wird, je mehr ich auch die Möglichkeit haben, mit Leuten zu reden. Deswegen bin ich auch heute hier.
Ja, ja, aber gibt es da noch mehr Angebote, irgendwie Interviews und so? Kommt das?
Ja, irgendwie? Das passiert. Aber das ist nicht mein Verdienst. Das ist mehr von Dagmar der Verdienst, die meine Presse macht, weil die halt Leute kennt. Hm. Dann kenne ich die auch. Dann ist alles gut. Aber vorher brauchst du einen Türaufmacher. Und mit der Brechstange kriegst du sowieso nichts hin. Du kriegst kein gutes Gespräch hin, in dem du was erzwingen willst. Das muss dann, die Bereitschaft muss dann von dem jeweiligen Mensch, der dir mit dir dann am Tisch sitzt, die muss fast von dem ausgehen oder zumindest relativ schnell sein. Ja, spannend, finde ich. Und damit glaube ich, je mehr wir die Möglichkeit haben, und ich rede ja nicht nur für mich, ich rede ja auch für meine Bandkollegen, ich rede für die ganze Crew, für das Umfeld, aber vor allen Dingen auch für die Fans. Die machen ja auch einen Scheiß mit, deswegen. Die finden die Band gut, und dürfen aber mit einem Freiwild-Shirt nicht aufs Konzert von Toten Hosen zum Beispiel. Dann müssen sie es ausziehen. Oder, wie gesagt, haben Probleme in der Schule oder auf der Arbeit und so weiter. Ich finde es gut, dass diese Möglichkeit jetzt mehr und mehr da ist, dass ich über mein Leben oder über die offenen Fragen reden kann. Meine Hand ist ausgestreckt auch zu Leuten, die, wo andere sagen würden, mit euch rede ich gar nicht mehr. Weil sie nachtragend sind, bin ich überhaupt nicht. Also ich würde heute auch beispielsweise mit jemandem von Feine Sahne Fischfilet, die auch nicht ganz nett waren gegen der Band, würde ich trotzdem gerne reden. Warum nicht? Dann tauscht man sich aus, kommt was raus und sonst kommt's halt nicht. Aber mindestens mal zusammen reden, das ist mir schon wichtig, sage ich mal. Und dann schaut man, was, wo die Reise hingeht. Ich glaube, das Buch war wichtig, um viele Fragezeichen aus der Welt zu schaffen.
Und wie, würden Sie sagen, hat sich das eigentlich verändert? Weil ich meine, wenn ich mir das vorstelle, über so viele Jahre, dieser massive Ausschluss, dieser Hass, ist ja freiwillig ja richtig ein Feindbild, also in der, nicht nur in der linken Szene, sondern ist ein richtiges Feindbild. Das muss sich ja auch verändert haben.
Ja, vielleicht hat es mich verändert, aber jemanden zu fragen, wie weit er sich als verändert fühlt, ist nicht so einfach zu beantworten.
Ja, das stimmt.
Weil ich glaube, da müsste man andere Leute fragen. Ich habe aber das Gefühl, dass es sehr gut war, um die Bodenhaftung nicht zu verlieren, dass du keinen Überflieger kriegst. Dass du genug Eier so schon an der Backe hast, dass du dir nicht noch weitere suchst. Ich kenne viele Bands, die brechen, hätten sie das überhaupt nicht durchgestanden. Weil da musst du auch weit genug weg wohnen, sage ich jetzt mal. Wenn ich jetzt in Berlin gewohnt hätte.
Sie wohnen immer noch in Südtirol?
Ja klar, und da werde ich auch bleiben und sterben. Mhm. Denke ich mal. Ich liebe die Welt, ich fahre überall hin. Mich zieht's unfassbar in fremde Kulturen und ich mag's, mit Leuten zu reden, die komplett anders sind als ich, in egal welcher Form und Facette. Aber ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Aber lebensqualitativ ist Südtirol fünfmal so geil als Deutschland. Das ist meine Meinung und das sage ich aber als Südtiroler, weil ich die Unterschiede schon alleine vom Essen gravierend finde. Also nicht, dass ihr keine guten Köche habt. Gott bewahre, ihr habt super Köche. Hänsler und wie sie alle heißen, das sind ja spitzenmäßige Gastronomen. Aber die Esskultur, das Klima, manchmal auch der Gesichtsausdruck der Leute, der fröhlicher wirkt, das, die Landschaft, die Natur, sagen wir nochmal, die Knödel auch gehören auch zum Essen. Ja. All das will ich schon sehr vermissen. Und deswegen fährt Markus Lanz halt auch sehr, sehr oft heim. Der wohnt ja in Hamburg, aber der...
Ja, aus Südtirol.
Ja, da kommen halt die Besten her. Nein, aber ich sage, ich glaube, das hat uns bodenständig
gelassen. Das ist eine spannende Aussage. Also der Ausschluss führt dazu, dass sie jetzt wahrscheinlich, dann wären sie ja die einzige bodenständige Rockband der Welt.
Ich glaube, dass wir echt eine bodenständige Band sind. Ich glaube auch, dass wir die einzige Band sind, die sich nicht zu schade ist, mit dem Hochdruckreiniger eine Güllegrube auszuwaschen, um Videodreh zu machen in der Kuhscheiße. Ich glaube, wir sind auch die einzige Band in der Größenordnung, die sich für viele Sachen nicht zu schade ist, wo andere sagen würden, mach den Scheiß allein. Ich erinnere mich jetzt beispielsweise an eine Geschichte in Mörtschlager, wo einfach Leute dann nicht mehr Bock hatten, für uns zu arbeiten. Und wir standen 3 Tage vor der Tour und Album VÖ und dann waren 5000 Boxen zu packen, die ganze Nacht durch. Und wir haben echt alleine schon von diesem Rumreichen wahrscheinlich mehr als beim Marathon Kalorien verbraucht und haben es durchgezogen. Manager war auch dabei. Und alle, die dabei waren, haben gesagt, ey, das ist echt hart. Andere hätten gesagt, das ist doch nicht mein Job. Das ist ja eure Firma, das ist euer Auftrag. Aber wir denken, weil wir aus dem Handwerk kommen, dass wir nichts Besseres sind als jemand anders. Ganz im Gegenteil. Und dass es keinen Job gibt, den man nicht machen sollte, weil ihn sonst ja eh ein anderer machen muss. Denke ich.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit.
Ja, gerne. Wir reden ja mit allen.
Alles klar, ja, ich auch.
Na, das trifft sich ja gut. Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuschauer. Vergessen Sie nicht, unabhängigen Journalismus wie diesen hier gibt es nur unabhängig finanziert mit Ihrer Hilfe. Wenn Ihnen das gefällt, dass wir hier auch solche Themen machen, schreiben Sie es uns gerne. Und wir freuen uns, wenn Sie uns finanziell unterstützen möchten. Ansonsten bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Mal.
Und wir sehen uns in Berlin auf unserem Konzert in der Uber Arena in Kürze.